Heute mit Karin Heinrich, Coach, Beraterin und vor allen Dingen erfolgreiche Musikmanagerin.
Ich habe mich sehr ins Detail verliebt, das habe ich immer getan. Ich habe mich auch mit den Kollegen durchaus in sehr intensiven Meetings immer mal wieder mir auch nicht nur Freunde gemacht, weil ich sehr fordernd bin und auch, oder war vielleicht auch eher, und vor allen Dingen aber auch gerne quer gedacht habe. Ich habe dann alles in Frage gestellt und habe die natürlich alle zum Wahnsinn getrieben mit diesen immer wieder Spezialfragen, mit denen jetzt wieder keiner gerechnet hat. Aber das war eben meine Art zu schauen. Und meistens ist dann im Team ein tolles Ergebnis rausgekommen, das wir alle so nicht erwartet hatten.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich sehr, heute Karin Heinrich im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Karin begann ihre Karriere in der Musikbranche in den 80er Jahren, arbeitete schnell in führenden Positionen bei Phonogramm in Hamburg und London und wechselte dann quasi unternehmens- oder konzernintern zum Flaggschiff Polydor, um dort 10 Jahre als Prokuristin und Director A&R Künstlerkarrieren und Veröffentlichungen unter anderem von Matthias Reim, Andrea Bocelli, Rolf Zukowski oder auch André Rieu zu verantworten. Später machte sie sich selbstständig, entdeckte Roger Cicero und begleitete ihn im Management auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiker der letzten Jahre. Außerdem ist Karin als Business- und Artist-Coach sowie Consultant für Künstler und Kreative tätig. Puh, was für eine Laufbahn. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hallo.
Sehr gerne und hallo.
Schön. Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen. Ich habe viel über dich gefunden in meiner Recherche, aber eine Sache war mir noch nicht so klar. Magst du mir mal sagen, was so dein Background war, um überhaupt so in der Musikbranche zu starten oder anzufangen?
Der Background war eigentlich, dass ich mir überlegt hatte, ich will entweder in die Touristikbranche oder in die Musikbranche. Und die Musikbranche war deshalb für mich interessant, weil ich einfach wahnsinnig gerne Musik gehört habe, weil ich mich dafür interessiert habe. Und weil ich das sozusagen verstand als Kombination aus Hobby und Beruf.
Okay.
Und das hat sich einfach dann so ergeben, also bin ich in der Musikbranche gelandet.
Aber du hast nicht selber Musik gemacht?
Überhaupt.
Oder ein musikalisches Elternhaus
also ich, oder so ähnlich? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin allerdings mit Jazz und auch relativ viel Big Band Sound, im Übrigen durch meinen Vater schon ein bisschen vorgeprägt gewesen. Und habe ein bisschen Klavier gespielt, wie das dann so war. Ich habe dann noch eine Zeit lang auch mit großer Begeisterung eigentlich Klavier gespielt. Das ist aber dann irgendwann wieder eingeschlafen. Mhm. Aber ich hatte jetzt keinen anderen Zugang zu dieser Branche.
Und dann bist du direkt gestartet, also Anfang der 80er. Du bist bei Chrysalis gestartet.
Chrysalis,
genau. Ja. Und bist dann aber relativ schnell, wenn ich das gesehen habe, zu Phonogramm gekommen. Und hast dann aber auch sehr schnell die Leitung der PR- und Promo-Abteilung übernommen. Mhm. Wie kam das dazu? Oder fangen wir mal anders an, mit welchen Künstlern habt ihr da gerade so gearbeitet? Wie kann man das einordnen zu der Zeit?
Also ich habe eigentlich angefangen innerhalb dieses, das hieß damals noch Polygram-Konzerns bei Chrysalis, wie du es ja eben beschrieben hast. Da waren dann so damals spektakuläre Bands wie Frankie Miller, Blondie und viele andere auf dem Label, Jazz Retal und viele andere, wie gesagt. Und dieses Label wechselte dann zu BMG. Und ich wurde dann übernommen von der Phonogramm selber. Und wir haben da also unfassbar viele Künstler betreut. Sehr speziell auch Künstler, die aus England kamen, also von Phonogramm UK. Dazu gehörten Tears for Fears, ABC, Dexys Midnight Runners, Soft Cell, also ganz spannende, auch New Wave-Künstler, die für neue Trends sorgten. Das war alles ganz spannend damals. Aber auch unsere amerikanischen Freunde, die uns mit ganz viel Hardrock verwöhnt haben, weil ich war ein totaler Hardrock-Fan zu der Zeit. Und da gab es eben Bands wie Def Leppard und Bon Jovi und Ronnie James Dio und ganz viele andere, Kiss, die natürlich auch live unsere absolute Begeisterung entfacht haben.
Okay.
Und so kam das.
Ach super. War das denn immer so der Einstieg? Also im Prinzip ist es ja oft heutzutage auch immer noch so, der Einstieg läuft ja oft über Promo. Mhm. Also du bist so eingestiegen, hattest du denn eine Ausbildung vorher gemacht? Oder also Nein, bist du einfach also rein?
Es gibt ja im klassischen Sinn ja keine Ausbildung. Es gibt da keine Ausbildung zum A&R, es gibt auch ja keine Ausbildung zum Rundfunkpromoter. Das ist ein Stück weit so, und das finde ich wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, dass damals ja Frauen überhaupt nur in Promotion-Jobs waren oder im Sekretärienstatus. Also es gab eigentlich keine Frauen in irgendwelchen führenden Positionen. Das war so nicht. Und aus meiner heutigen Sicht, ein bisschen bösartig gesagt, gab es da auch einen Grund, weil die Mädels wurden ganz gerne zu den Jungs in den Redaktionen geschickt. Mhm. Das war so ein bisschen das Spiel, das war so ein bisschen der Plan. Und man hat jetzt also auch, natürlich wurde man da eingeführt von irgendjemandem, der das schon ein bisschen länger machte. Aber das ist ja jetzt auch bei allem Respekt damals zumindest einfach eine Art, ja, Promotion-Arbeit hieß. Man sollte sich möglichst mit dem Musik ein bisschen beschäftigen und natürlich mit großer Begeisterung. Es war ja so eine Art Verkauf auch.
Ja, ja.
Die Künstler dann eben bei den jeweiligen Redaktionen platzieren. Da gab es unterschiedlichste Arten, wie man sowas gemacht hat. Viele haben das durch ihre Persönlichkeit einfach gemacht. Die hatten von der Musik überhaupt keine Ahnung. Ja? Und andere haben das eben sehr wissenschaftlich betrieben, haben dann sehr groß eben auch auf die biografische Seite geguckt, der Bands. Also eine Ausbildung gab es nicht. Und ich hatte damals das Glück, dass ich mit Louis Spillmann, das war der damalige Chef von Phonogramm, zusammengearbeitet habe. Den habe ich damals, ich glaube, er würde das bestätigen, ein bisschen zum Wahnsinn getrieben, weil ich überhaupt nicht eingesehen habe, dass da immer nur Frauen so Jobs machen. Und ich wollte nur auch Chef werden und fand mich super und, war aber auch ein paar ehrgeizig, das stimmt schon. Aber ich hatte halt auch unfassbar viel Spaß bei der Arbeit und habe auch ganz gute Sachen wohl gemacht. Und Louis Spillmann gab mir damals die Chance, überhaupt mal in so eine Führungsrolle zu kommen. Und das werde ich dem Herrn Spillmann, mit dem ich auch heute noch gut befreundet bin, nicht vergessen, weil er hat nicht nur mir natürlich die Tür geöffnet, es ging ja dann weiter, ich bin ja dann noch, nach ein paar Jahren wurde ich dann Senior Produktmanager international und danach wurde ich dann nach London katapultiert und kam da in das Headquarter und musste mit ganz vielen Männern irgendwelche Legal Courses absolvieren und Vertragsrecht lernen und was auch immer. Habe ich aber mit großer Begeisterung getan. Das hat er bei Louis Spillmann ermöglicht und das war total ungewöhnlich zu der Zeit. Und er hat mir das, ich war ja immer so ein bisschen die erste Frau auf solchen führenden Jobs, aber natürlich nicht nur mir, sondern eben auch vielen anderen Frauen daraufhin den Weg geöffnet. Und das war, ich meine, es gibt ja heute noch Firmen, wo kaum Frauen in Führungsrollen sind. Ich möchte jetzt keine erwähnen, aber Universal Berlin wäre so eine. Ne? Also insofern ist das ja schon immer wieder krass, was da so abgeht. Heute noch, nach all den Jahren.
Okay. Das finde ich ein wichtiges Thema. Ich würde das einmal kurz so ein bisschen gleich nochmal aufgreifen, wenn wir uns anhand deines Lebenslaufs dem auch noch stärker widmen. Aber was nochmal zurück zu dieser Leitung PR-Promo. Du hast auch ein bisschen jetzt schon beschrieben, wie da gearbeitet wurde. Was war denn damals denn so die großen Hebel, um so einen Künstler bekannt zu machen? War das dann Fernsehen? Also gab es sowas, wo man wusste, ey, wenn der jetzt da ist, wenn der da läuft, dann geht hier die Rakete ab.
Das war damals noch viel, sagen wir mal, aus heutiger Sicht fast einfacher als heute, weil es gab ja immer diese berühmten Musiksendungen, ob das na sowas war, ob das Formel 1 war.
Ja.
Später war es dann natürlich auch Viva und MTV. Also das waren eigentlich die Haupthebel, kam man in diese Sendungen oder auch je nach Musikbereich natürlich. Ich hatte ja auch mit, du hast vorhin übrigens Udo Lindenberg vergessen, das ist natürlich mal ganz wichtig, ich habe 10 Jahre mit Udo Lindenberg gearbeitet zu dieser Zeit, zur Polydor-Zeit dann, zwar später. Jetzt habe ich leider einen Faden verloren.
Es ging um die Hebel.
Ach so, also Fernsehen, es geht um die, und es gab damals eben sehr imposante Fernsehsendungen, wo man wusste, wenn man in eine solche Sendung den Künstler platziert, und da wollten natürlich auch alle rein, dann saß da die Zielgruppe vor dem Fernseher und hat dann danach gekauft. Das konnte man eigentlich so sehen. Ja. Und wenn, ich denke auch, es ist wichtig zu schauen, dass man auch die Musikrichtung so ein bisschen vor Augen hat, weil im Schlagerbereich war es natürlich die ZDF-Hitparade. Und die ZDF-Hitparade war ja wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Sendung. Die hatte ja mega Einschaltquoten und jeder wollte auch da rein. Und da ist auch dann, ich weiß nicht, kann ich jetzt schon über die Polyglot-Zeit reden oder sind wir noch bei
Du darfst reden über, worüber du möchtest.
Weil Hitparade, irgendwann gab es ja dann auch nicht mehr, aber Hitparade war dann so, dass wir irgendwann, und ich glaube, das war sogar auch meine Idee, dass ich ja damals auch mit Rosenstolz gearbeitet habe. Also Rosenstolz habe ich auch dafür gesorgt, dass die dann bei Polydor gelandet sind. Und Rosenstolz, die haben wir dann in der ZDF-Hitparade, obwohl die ja da gar nicht richtig reinpassten, platziert, weil wir einfach diese Performance da haben wollten und weil wir dieses Medium als Plattform für diese neue Band
nutzen wollen.
Und das ist gelungen. Die waren außerhalb der Competition, wenn ich mich recht erinnere. Die hatten da so einen Special-Guest-Auftritt. Das passte dann irgendwie. Und das war eigentlich auch so ein Stück weit eine ganz verrückte Idee, sowas überhaupt zu machen. Aber es hat funktioniert. Mhm. Und natürlich hat man daraufhin diese Band mit einem Auftritt relativ populär machen können. Ne? Okay. Also Fernsehen war immer so ein bisschen das Bett, das man brauchte. Ja, auch im Regionalbereich hat man viel geguckt. Auch damals gab es schon viele Sendungen, Buten und Binnen und viele andere kleine Regionalsendungen in den individuellen öffentlich-rechtlichen Sendern, die auch noch ihren Teil dazu beigetragen haben. Und natürlich war auch damals der Rundfunk exorbitant bedeutend als flankierende Maßnahme.
Okay.
So war das.
Wie groß war das Team damals, das du geleitet hast?
25 Leute.
25 Leute, okay, krass. Und dann bist du aber auch relativ zeitnah, sage ich mal, ins Produktmanagement gegangen. Hast du ja eben auch schon beschrieben.
Ja.
Was war der Grund, dass du gesagt hast, hier Promo, weil
ich
nicht mehr...
Also ich habe das eigentlich mit großer Begeisterung gemacht und das war gar nicht so meine Idee vor der Gründung, sondern das war die Idee von Herrn Spillmann wieder mal. Der meinte, jetzt ist mal gut hier, jetzt müssen wir mal noch ein bisschen die Frau weiter promoten. Ich habe dann im internationalen Produktbereich gearbeitet und da ging es im Grunde darum, die Marketingkampagnen vorzubereiten für die Künstler, die wir international sozusagen übernommen haben. Das ist ja eine völlig andere Arbeit als im nationalen Bereich. Das habe ich dann später eben erst gemacht. Also international war es ja so, dass man dann Cover, Master und so weiter ja alles fertig vorbereitet auf den Tisch bekommt und sozusagen dann überlegt, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Und da war es damals auch so, dass irgendwann Bon Jovi bei mir reinflatterte und ich auf dem Schreibtisch tanzte vor Vergnügen, weil ich das so großartig fand. Dann haben wir da wirklich auch eine sehr, sehr spannende Kampagne hinbekommen und waren, wenn ich mich da recht erinnere, die Firma, die Bon Jovi sozusagen, also in Amerika waren die auch schon recht erfolgreich, aber außerhalb Amerikas erfolgreich gemacht haben. Und das muss man dann eben auch machen und man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass diese Künstler auch nach Deutschland kommen. Also es ist natürlich schwer und damals gab es ja jetzt bitte kein Internet, also das muss man sich ja ganz analog alles vorstellen. Es war wichtig, dass man dann eben so die Leute so begeisterte, dass die Manager sagten, die müssen jetzt mal nach Germany. Die hatten ja in Amerika gerade genug zu tun. Und das war eben auch die große Kunst. Wir sind dann nach Amerika geflogen, haben gesagt, Hallöchen, hier sind wir brauchen euch. Und das fanden die natürlich cool.
Das fanden die cool?
Ja, das fanden die super.
Ja. Also es gab sonst, also was hat man denn da so denen gesagt? Also damit, das reicht ja nicht.
Nee, aber ich meine, es war ja klar, dass Deutschland damals der zweiter oder drittgrößte Markt war, ist er ja heute noch. Und natürlich war das ein Big Point. Also die wussten, wenn die in Deutschland Fuß fassen können, geht es in Europa ja weiter und letztendlich auch in der ganzen Welt. Und insofern war das schon spannend. Und wir haben uns halt immer sehr individuell um die Künstler bemüht. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, dann persönlichen Kontakt aufzubauen. Und natürlich auch über die Management, das ist ja selbstverständlich, aber eben auch zu den Künstlern direkt. Und wir haben denen genau erklärt, was wir tun wollen und warum wir das tun. Und ich meine, es ist ja immer so, wenn man dann mal erfolgreich ist mit einem Thema, dann hat man ein wunderbares Flaggschiff zum Reporten und kann sagen, bitteschön, guckt euch Bon Jovi an, das machen wir mit euch jetzt auch, liebe Def Leppards. Und insofern war das eine ganz spannende Zeit.
Ja.
Und wir sind halt immer so ein bisschen andere Wege gegangen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also immer anders, immer so ein bisschen, was können wir machen? Okay, Flug nach Amerika ist jetzt nicht um die Ecke, aber es hat sich jedes Mal ausgezahlt.
Okay, cool.
Wer hat das schon gemacht? Die wenigsten.
Ja.
Wir sind
ja
immer hingeflogen, meistens auch sogar mit Louis. Und dann haben wir gesagt, hier sind wir und ihr müsst jetzt nach Germany kommen.
Aha, okay. Und die anderen haben zu der Zeit noch einen Fax geschickt, oder?
Ja, ich fing ja an. Ja. Lieber Gott, ich will aber jetzt gar nicht damit.
Ach, das war jetzt
wir fingen da, diese, wie hießen die denn noch? Telexe, ne? Diese wirst du gar nicht mehr kennen, wenn ich mir deinen Alter so angucke. Ja, genau. Gut, ja, aber man konnte eben trotzdem kommen. Man hat übrigens noch Telefon, ganz normale Telefone gehabt, die nicht immer mitten in der Verbindung abgebrochen sind. Das war eine schöne Zeit. Ja.
Du warst auch, glaube ich, für ein gutes Jahr in London, hast du auch eben schon kurz gesagt. Da ging es anscheinend heiß her, was Business angeht. Hat dich die Zeit in London denn besonders geprägt? Das war ja dann auch mal, gerade wenn man in Hamburg sitzt, Musikbranche, Deutschland, und dann kommt man nach England so ein bisschen, das ist ja so dann nochmal so, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, für jeden, der in der Musikbranche arbeitet oder gearbeitet hat, ist das dann nochmal so einen drüber.
Also das war für mich mit die schönste Zeit, und ich war unendlich traurig, dass ich hatte ja einen 3-Jahres-Vertrag und wollte da auch lange bleiben und vielleicht auch länger. Und das war ja auch recht mutig, da einfach alleine mal eben hinzugehen und hier alles aufzugeben. Das hat aber dann nicht geklappt, weil aus politischen Gründen die Firmenstrukturen sich in England verändert hatten. Und ich da so ein bisschen zwischen die Mühlen geriet, zwischen International, also dem Headquarter von Polygram, und den Phonogram oder Polygram UK-Leuten. Und das war schwierig. Und ich habe da sehr intensiv damals mit Dire Straits zusammengearbeitet, war mit denen auch viel in Europa unterwegs. Und die haben mir damals zwar also schon geholfen, die hätten mich auch gerne behalten. Und dann zum Schluss ging es dann so aus, dass die Engländer mir dann, also die Phonogramm-England-Kollegen, mir dann direkt einen Job angeboten haben. Aber das ist nicht so leicht als Deutsche der damaligen Zeit. Das muss man dazu sagen. Also das war für mich auf der einen Seite mit die schönste Zeit in der Branche, ohne Frage. Aber ich habe natürlich extrem viel gelernt, was Politik und solche Dinge anbelangt. Und ja, und dann kam eben, und das war dann natürlich ja, die Entscheidung, die mir es ein bisschen leichter machte, das Angebot aus Deutschland zurückzukommen zum Flaggschiff, zu Polydor, das war ja das größte Label unterhalb dieses Polygram-Dachs, und im nationalen Bereich zu arbeiten, was ich, also ich habe da länger drüber nachdenken müssen, weil das eine ganz andere Arbeit ist, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, und natürlich in diesem Bereich auch doch dieser Bereich damals sehr, sehr schlagerlastig war. Und Schlager war jetzt ehrlich gesagt nie mein Ding. Also insofern war das ein bisschen interessant. Aber die Aufgabe war eigentlich gar nicht so sehr, jetzt zu sagen, wir machen da jetzt Schlager. Natürlich hat man sehr respektvoll mit den Künstlern gearbeitet, die da waren. Aber wie vorhin schon gesagt, mein großes Glück war, darf ich jetzt heute so sagen, dass Udo Lindenberg eben da war, mit dem ich dann wirklich zehn aufregende Jahre, ich würde es mal so beschreiben, hatte und natürlich dann auch viele Künstler kennengelernt habe. Jetzt musste man da ein bisschen gucken, auch da gibt es Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Ich habe auch mit Howard Carpendale gearbeitet und habe dem dann mal, sagen wir mal, motiviert, auch mal sein Produzententeam zu ändern. Und das ist dann bis heute, glaube ich, immer noch recht erfolgreich. Also man hat auch da Hebel, kreativ zu arbeiten, Dinge zu verändern. Und natürlich haben wir die Tür aufgestoßen für neue Themen und damals einen Dance-Bereich dann noch gehabt unter meiner Leitung. Da war Masterboy, die ja auch heute auch wieder noch sehr erfolgreich sind und die auch wirklich damals extrem erfolgreich waren. Wir haben uns geöffnet für Künstler eben auch wie Rosenstolz. Es gab einen ganz tollen Künstler, der hieß Mark aus Österreich, mit dem haben wir da viel gearbeitet. Und dann kam natürlich Matthias Reim, der uns natürlich alle geflasht hat, auch wenn das natürlich in den Schlagerbereich zuzuordnen ist. Aber es war eine innovative Art von Schlager. Es gab es ja sowas, gab es ja damals noch nicht. Schlager mit diesen Rock-Elementen, und das war eben für die damalige Zeit was Innovatives.
Du warst dann Director A&R. In dieser Position, auch da nochmal, wie war denn so die Struktur bei Polygram? Wie viele Leute hattest du dann im Team?
Ganz genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube, wir waren auch 14 Leute oder so. Ich hatte ja alleine 5, 6 Produktmanager, DNA-Produktmanager, die verschiedene Bereiche dann bearbeitet haben. Dazu gehörte die Promotion-Abteilung, die ja auch mir sozusagen unterstellt war. Dazu gehörten die ganzen Kolleginnen, die auch so ein bisschen Backoffice gemacht haben. Also es war schon eine relativ große Truppe.
Okay.
Wir haben auch angefangen, also das ist eben auch was, wo ich immer sage, das darf man ja aus heutiger Sicht ruhig mal erwähnen. Ich habe damals angefangen mit, ich glaube, 21 Millionen Umsatz, und am Schluss hatten wir dann irgendwie 75. Also das war dann schon in diesen 10 Jahren ganz spannend, was man aus diesem Bereich dann noch machen konnte. Die Polydor hatte ja auch den Vorteil, dass sie einen großen Backkatalog hatte. Mhm. Also es war ja echt das Flaggschiff und die hatten da ja Perlen. Und wir haben eben auch versucht, relativ viel mit dem Katalog zu machen. Und das ist natürlich auch, also da lag viel, das brach. Auch, da waren ja auch Künstler wie Hansi Lars dabei, da war die ganze Musical, der ganze Musical-Bereich dabei. Mhm. Die große Überraschung war natürlich ein André Rieu, den wollte nämlich keiner. Und dann haben wir einfach gesagt, was ist da los? Ich bin dann nach Holland gefahren, habe mir das in Holland mal angeguckt und sah einfach dieses Phänomen, was diese Art von Musik mit den Menschen macht. Ja. Und dann haben wir natürlich da auch Gas gegeben und das ist ja auch ganz erfolgreich gelaufen.
Ich muss ja gestehen, als Indie-Label, ich habe dann ja auch gar nicht so die Vorstellung davon, deshalb frage ich auch, wie sieht sowas aus, was du machst. Und ich habe mich aber auch gefragt, in der Position, wie man da eigentlich arbeitet. Oder ist das dann eher so diese Kreative? Ist das dann aber auch mehr so zahlengetrieben und so Head of Business? Ich muss die Zahlen im Blick haben. Also, oder ist man einfach nur so ein Mediator, der das dann alles so connectet? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich würde mich in jedem Fall auf die kreative Seite zählen. Das war immer meine Leidenschaft und immer mein Motor. Ja, das war schon so. Natürlich, wenn du in diesen leitenden Funktionen bist, dann gehört das dazu, dass du deine Budgets unter Kontrolle hast. Und natürlich gibt es Vorgaben. Also deswegen muss man immer schauen, dass man die Umsätze eben nicht so hoch pusht und auch immer so ein bisschen auf das richtige Timing achten, weil was passiert, die Zentrale setzt einen dann hoch. Also wenn man jetzt erfolgreich war mit was weiß ich und dann muss das nächste Jahr noch erfolgreicher, noch erfolgreicher, noch erfolgreicher. Und es ist ja ein Stück weit auch immer abhängig von der Fertigstellung der Alben. Also du kannst ja die Künstler jetzt auch nicht zwingen. Man plant, man sagt im Jahr 2020 oder damals war es nicht 2020, sondern eben 1990, dann plant man, wie in die Alben kommen und dann überlegt man sich, welche Stückzahlen können da verkauft werden. Ja. Geht natürlich so ein bisschen vom Mittel aus, rechnet mit 2-3 Überfliegern und auch mit 2-3 Themen, die nicht so gut laufen. Und das kann man schon ganz gut hochrechnen. Okay. Und das ist aber auch ein wichtiger Teil. Und warum ist das wichtig? Um das Gesamtbild auch präsent zu haben. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich mich im Kreativen verzettel, dann hätte ich vielleicht einen anderen Job machen müssen. Ich wollte ja leiten und ich wollte ja eine Firma auch führen oder zumindest diesen Bereich. Später wollte ich dann auch die ganze Firma führen im Übrigen. Aber es hat mir schon auch Spaß gemacht zu sehen, wir stehen da und wer hat jetzt das Talent und wer hat jetzt das Potenzial. Ja? Und das war schon auch eine spannende Aufgabe. Also für mich war das, gehörte alles zusammen. Ja. Ja, okay. Ich habe mich sehr ins Detail verliebt, das habe ich immer getan. Ich habe mich auch mit den Kollegen durchaus in sehr intensiven Meetings immer mal wieder mir auch nicht nur Freunde gemacht, weil ich sehr fordernd bin und auch, oder war vielleicht auch eher, und vor allen Dingen aber auch gerne quer gedacht habe. Mhm. Ich habe dann alles in Frage gestellt und habe die natürlich alle zum Wahnsinn getrieben mit diesen immer wieder Spezialfragen, mit denen jetzt wieder keiner gerechnet hat. Aber das war eben meine Art zu schauen. Und meistens ist dann im Team ein tolles Ergebnis rausgekommen, das wir alle so nicht erwartet hatten. Ja? Weil natürlich neigt man dazu, die hatten alle viel zu tun, jeder Produktmanager war eigentlich bis an Anschlag. Und dann verliert das ein bisschen diese Dynamik der Kreativität. Ja. Weil das ja dann auch einfacher ist, wenn man immer so ein bisschen immer das Gleiche macht. Und das war meins nie. Also ich habe dann immer dafür gesorgt, dass frischer Wind reinkam und dass man auch, und habe mir aber auch natürlich mal die Künstler ausgesucht, mit denen ich direkt auch arbeiten wollte. Dazu gehörte unter anderem natürlich auch Lindenberg und auch Stefan Wackershaus und Rosenstolz und auch Matthias. Also das war schon dann auch eben, anders geht das ja auch nicht, bis zu 70 Künstler. Also da kann man ja nicht jetzt mit jedem, das ist ja gar nicht möglich. Ja. Also ich habe mich ja schon um die gekümmert, wo ich dachte, das ist nötig und das muss einfach, die Unterstützung ist da angesagt.
Ne? Für mich klingt das wirklich so auch in der Recherche, dass du immer wieder auch neue Wege gegangen bist. Du sprichst jetzt André Rieu, hat den wie keiner so richtig wahrgenommen. Die Geschichte mit Rosenstolz finde ich eigentlich sehr großartig zu hören. Dann gibt es ja auch noch, hatte ich gelesen, der Produzent Dieter Falk berichtete davon, wie du Nazareth, die Hardrock-Band, mit den Münchner Symphonikern zusammengebracht hast. Das war dann laut deiner Aussage auch deine Idee. Mhm. Was passiert, wenn man solche kreativen Ideen hat? Jetzt gar nicht so firmenintern, aber wenn man jetzt zum Beispiel Rosenstolz sagt, geht mal in die Hitparade. Also wie reagieren Künstler in der Regel auf solche Ideen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wie beantworte ich dir denn jetzt? Also ich bin ja immer so ein bisschen schwarz-weiß bin ich gar nicht so. Also ich würde mal sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen, okay, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist ja gerade spannend. Natürlich haben alle, also nicht viele Künstler, die außerhalb sich des normalen Schlagers tummelten, wollten in die ZDF-Hitparade. Natürlich nicht, weil das ja diesen unglaublichen Vorbehalt gab in Deutschland und möglicherweise auch noch gibt. Das ist die Schlagerwelt und wir sind die Guten. Ja? Also jetzt mal, ohne das zu bewerten, aber so war es. Und so ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit ja heute noch. Letztendlich war es einfach eine innovative Idee. Und dann ist es so, dass die Künstler mich mal oft angeguckt haben, haben gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns das doch mal diskutieren. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und letztendlich gibt es da natürlich gute Argumente für. Und wenn man den Künstlern klar macht, dass die ja die Künstler sind und die Musik machen und sich nicht verändern, nur weil sie eine andere Plattform bedienen, und wenn die bei sich bleiben und einfach ihren eigenen Weg weitergehen und ihre Performance genauso geil machen, wie sie das machen in einer cooleren Sendung, was spricht bitte dagegen? Ich verstehe, dass man nicht unbedingt in den Wettbewerb gehen will. Ja, das ist natürlich, also da spielen ja andere Faktoren eine Rolle. Wie ist die Zielgruppe? Wer guckt da gerade? Was läuft auf, damals war das immer relevant, was läuft auf dem anderen Programm? Teilweise wurde dann, wenn da eine Sendung war, die Teenies abgezogen hat, war das dann wieder ungünstig für die diese Zielgruppe in der. Also das musste man alles ein bisschen bedenken und das war auch immer wesentlich, da genauer hinzugucken. Aber im Großen und Ganzen, im Falle von Rosenstolz, waren die offen. Ja? Und das ist immer sehr schön dann zu sehen. Und wenn es dann auch noch klappt, ja, dann ist natürlich dann kann man natürlich solche Beispiele auch bei nächster Gelegenheit dann erwähnen. Und das ist auch wieder ein gutes Argument für weitere Motivation und Überzeugungskraft.
Naja, und es bringt ja auch einen gewissen Umsatz. Das darf man ja auch, also für alle dann, ne, nicht vergessen. Glaubst du denn, dass solche kreativen oder innovativen Ideen also generell zu wenig gemacht werden, egal ob groß oder klein? Also auch heutzutage?
Nein, ich glaube, dass es extrem viel kreative Menschen gibt. Es gibt ja extrem viele kleine Labels, die ja nicht deswegen, also die leben ja davon, kreativ zu sein. Ja, also das ist ja gerade das Spannende, dass man in diesem Business sich total austoben kann und je kreativer man ist, desto besser. Was man manchmal vergisst, aber das kann auch, ich bin ja jetzt auch nicht, habe ja nicht jetzt jeden Tag allen über die Schulter geguckt, vor allen Dingen auch nicht den Konkurrenzfirmen. Also ich glaube schon, dass da auch andere Leute kreativ sind, aber ich glaube, dass es oft vergessen wird und auch falsch verstanden wird, dass man manchmal wirklich so querdenken muss und wirklich sagen muss, wir nehmen jetzt mal ein Orchester und nehmen eine Hardrock-Band. Ja Gott, ne? Vom Geschäftsführer bis sonst wohin haben sich alle verrückt erklärt. Ja? Also das war ja damals, ja, heute ist das ja auch nichts Besonderes mehr, aber das war damals eben nicht üblich, dass man sowas tut. Insofern ist es immer wieder spannend, dann auch Dinge mal durchzudrücken, die man eben jetzt, wo man nicht glaubt, dass es funktioniert. Ich habe mit Udo Lindenberg mal, da hatten wir dann auch, also nicht, dass wir jemals Budgetprobleme mit Herrn Lindenberg hatten, aber das war jetzt zu seiner Zeit, als er jetzt nicht wie heute so der mega erfolgreiche war, da gab es diverse Gründe und wir haben auch trotzdem immer da, alles getan und viel, viel investiert auch, weil wir auch, waren ja auch tolle Alben und aber vielleicht nicht gerade so seine Hochzeit. Und dann hatten wir mal überlegt, Mensch, wir müssten eigentlich zu diesem Bunte Republik Deutschland, wir bräuchten ein super wichtiges Video, weil das ja auch so eine Botschaft hatte und weil es ja auch, das ist ja aktueller denn je, dieses Lied wieder. Mhm. Und dann haben wir überlegt, und das, was Udo sich da vorgestellt hat, oder wir haben uns da in Rage geredet, das hätte, ich weiß nicht, aber alle wäre es zu teuer gewesen. Und dann habe ich so, weißt du, was wir machen? Wir gehen an die Kunsthochschule. Wir gucken mal, da gibt es Masterkurse, da gibt es junge Menschen, die haben tolle Ideen. daraus ist dann dieses extrem starke Video entstanden mit diesen Knetfiguren. Ja. Und das hat ja dann sogar einen Preis gewonnen und also viele Preise gewonnen und ist dann nominiert worden. Und also das hat uns dann kleines Geld gekostet. Für die, die es gemacht haben, war es super, mit Udo arbeiten zu können. Für uns war es toll, weil es nicht so teuer war. Und für alle war es toll, weil es auch noch Preise gewonnen hat. Also das besser hätte es nicht laufen können, ja. Das war einfach eine Idee. Da ruft man da an und natürlich ist das nicht so, dass da sofort alle sagen, juhu, also muss man halt ein bisschen überlegen, wie überzeugt man die jetzt und so weiter und so fort. Aber das waren eben so Ideen, wo ich dann auch erstens mal mega Spaß dran hatte und ja, wo es mich gefreut hat wie Bolle, wenn es dann geklappt hat. Mhm. Ne?
Aber das klingt jetzt also positiv. Wenn man viel querdenkt, du wirst ja bestimmt auch so ein paar Sachen gemacht haben, wo du jetzt im Nachhinein sagst, da habe ich daraus gelernt, manche Dinge darf man nicht zu sehr auf die Spitze treiben oder manche Dinge funktionieren einfach nicht.
Also das weiß ich jetzt gar nicht. So, ich würde, wenn ich mal im Rückblick überlege, was ich anders machen würde, wäre es wahrscheinlich mein Team ein bisschen mehr mitzunehmen. Mhm. Also ich bin halt ein extrem schneller Denker. Ich bin extrem energetisch, ja, und bin auch so ein 16-Stunden-Worker. Ja. Ich habe also wirklich sehr viel gearbeitet, aber auch mit großer Begeisterung. Es war für mich immer auch eine große Freude. Ich habe das gelebt. Mhm. Ja. Das tut natürlich nicht jeder. Ja.
Ja.
Das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich habe da manchmal schon sehr viel gefordert von meinen Mitarbeitern. Und das würde ich heute mit dem Blick auf die Situation, die ich heute habe, wahrscheinlich ein bisschen entspannter sehen oder mir da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wie es den Leuten damit geht. Das würde ich mal so als meine... Das war ein Lernprozess.
Ja,
das
war's. Okay. Mhm. Genau, jetzt beschreibst du, dass du sehr viel gearbeitet hast, dass so richtig reingehauen hast. Ich meine, das ist ja eigentlich was, womit ich glaube generell viele kämpfen und auch die Musikbranche auch im Besonderen wahrscheinlich. Also du hast beschrieben, als Frau warst du mit einer der, oder warst du die erste so in Führungsposition in Kombination mit so einem Arbeitsethos oder so einer Begeisterung, stelle ich mir das vor, deshalb wundert mich dein Lebenslauf, oder wundern ist das falsche Wort, aber du hast ja erstaunlich lange durchgehalten, sagen wir es mal so. Also ich denke ja auch, das hatte ja in gewisser Weise bestimmt auch einen gewissen Preis unter Umständen. Oder hattest du vielleicht auch irgendwann mal das Gefühl so, boah, jetzt höre ich auf, jetzt meine ich mal weiter.
Naja, also ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den Geschäftsführerjob nicht bekommen habe. Das muss ich einfach mal so sagen, weil ich war mega erfolgreich. Ich war vor allem im nationalen Bereich, also in dem Bereich, wo man neue Künstler breakt oder wo man eben auch Umsatzoptimierung macht mit den vorhandenen Künstlern. Also es hat sich extrem viel bewegt und ich konnte es ja nun wirklich 1:1 beweisen. Und dann wurde mir da, also dann habe ich eben den Job nicht bekommen, obwohl ich ihn haben wollte. Und dass ich ihn haben wollte, war schon auch für mich eine schwierige Entscheidung, weil ich ja wusste, ich habe ein Defizit vielleicht im kaufmännischen Bereich. Mhm. Ne? Also ich habe ja das ja nicht studiert. Ich bin da zwar, ich bin recht schlau und bin da relativ gut eingestiegen, aber ich bin jetzt keine ausgewiesene Bilanzspezialistin. Andererseits muss man das auch nicht sein. Und das war dann meine Erklärung, weil ich gesagt habe, ich nehme einen starken Controller an meine Seite. Das ist ja so.
Ja.
Und eine Firma zu führen, heißt ja, dass man vor allen Dingen mal sich gute Leute auf die Key-Positionen setzt. Und wenn man ein starkes Team hat, dann kann man das kompensieren, beziehungsweise sitzen wir dann alle gemeinsam im Boot. Also das hätte ich mir dann zugetraut. Aber das war ein Prozess, bis ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, das machen zu wollen. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh, ich renne gerade so schön, ich möchte das jetzt auch noch, sondern es war eine sehr wohlüberlegte und gut durchdachte Entscheidung. Mhm. Der damalige Präsident des Konzerns hat das eben dann mir nicht gestattet und hat dann sich für jemand anders entschieden. Das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss was machen. Mhm. Ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an. Und dann werde ich aber wohl weiterziehen. Mhm. Ja, das war dann eigentlich relativ schnell klar. Und so habe ich das dann auch gemacht. Mhm.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht.
Und dann habe ich mich, ich hatte noch ein paar Angebote, habe dann aber überlegt, ich war ja schon 42, ne? Und hatte dann überlegt, ich hatte mal ein sehr gutes Angebot von einem anderen Major, hätte ich was aufbauen können in Berlin. Das hat dann aber, ehrlich gesagt, das war dann schwierig, weil ich einfach gesagt habe, ich bin jetzt 42, ich bin eine Frau, ich brauche 3 Jahre. Was passiert, wenn das nicht funktioniert, dann bin ich 45 und so. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin ja eigentlich so ganz gut aufgestellt. Ich hatte auch einen guten Namen in der Branche und war trotzdem, um das auch hier mal zu erwähnen, als ich dann da raus war, verdammt einsam. Also das ist dann so, ja. Weil man natürlich, man hat einen riesen Konzern im Rücken, man hat Budgets, man so. Und dann hatte ich aber das große Glück, und das war dann einer meiner Schlüsselerlebnisse, dass ich auf die Popcorn ging. Ich bin dann, glaube ich, im Mai aus der Firma raus, nach einer riesen Abschiedsparty noch und so weiter. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen sortiert und dann bin ich im August auf die Popcorn nach Köln und hatte wirklich ein bisschen Skrupel, weil ich nicht wusste, wie reagieren die Leute. Ja, ja. Also viele Leute, bei allem Respekt, ne, die wussten ja, ich kann was für die tun oder ich kann denen helfen. Ich konnte ja jetzt nichts mehr tun, weil ich hatte ja keinen Konzern mehr, ich hatte keine leitende Funktion mehr. Ich war einfach nur da als Karin Heinrich. Und das, da hatte ich Riesenangst davor. Ja, also das ist wirklich, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt und denke, oh Gott. Und das war für mich so ein bisschen, ein Spießrutenlauf. Und ich muss aber sagen, also das war eine gute Erfahrung, weil die Leute eben doch sehr positiv auf mich reagiert haben. Man glaubt kaum, dass ich dann auch diese schüchterne Seite durchaus habe und auch diese ängstliche Seite, natürlich habe ich die. Aber es war eine schöne Erfahrung, weil die Leute mich doch sehr positiv aufgenommen haben, weil die mir sehr unterstützend begegnet sind und weil das mir einfach in dem Moment sehr gut getan hat. Mhm. Ja. Und trotzdem war das ja so, dass ich dann dachte, was mache ich denn jetzt? Ich habe dann erstmal ich hatte damals auch ein kleines Haus und habe dann da auch gleich mit einer Assistentin zusammen mich da selbstständig gemacht, aber...
Also sofort dann?
Oder? Ja, und danach. Okay. Also ich bin zur Popcorn und habe, also das war eigentlich gleich, geht zur Popcorn und es war im August und am 1. September startete ich meine neue.
Aber das war direkt klar für
dich. Das habe ich so geplant. Hm. Ne? Hatte dann dieses halbe Jahr davor so ein bisschen dies und das gemacht und mich ein bisschen sortiert und mich auch darauf vorbereitet und mir mal überlegt, was ich machen will. Ja. Ne? So. Naja, und dann war ich aber trotzdem ein bisschen alleine, auch wenn wir zu zweit waren, aber zu zweit ist ja nur kein Konzern. Und dann haben wir, ich glaube ein Jahr danach oder so, haben wir dann, einige Zeit später war es dann, da haben wir den Managementverband gegründet. Also Wolfgang Weyand und ich haben uns dann auch wieder auf der Popcom, ich glaube war 2002, auch wieder auf der Popcom getroffen und haben gesagt, Mensch, irgendwie so. Und das war ein sehr schöner Gedanke, so einen Verband zu gründen, weil man einfach mit Gleichgesinnten sich austauschen kann. Das Wichtigste an diesem Verband war das Networking, dass man einfach wieder in so einer Gruppe ist von Leuten, die eben auch selbstständig sind, die mit Leuten auf der anderen Seite des Schreibtischs arbeiten, wo man immer die gleichen Probleme hat und so weiter. Also man konnte sich eben besser austauschen, man konnte auch so. Und das war eigentlich eine ganz tolle Sache, mal abgesehen davon, dass das ein Mörder Spaß gemacht hat, die ganzen Kollegen da zu akquirieren. Ich habe dann rumtelefoniert und habe da erstmal wir brauchten so 10 Gründungsmitglieder, habe ich mal eben so 8 besorgt und jetzt mal los hier, wir machen jetzt einen Verband und so. Und
dazu muss man nochmal kurz sagen, das ist der Interessensverband Musikmanager und Consultants, für die Einordnung der Hörer. Ja.
Auch kurz genannt IMUC, Interessenverband Musikmanager und Consultants, genau. Und das war echt schön. Da war dann der Axel Schulz noch dabei von den Ärzten und also wir waren der Uli Roth von PUR und wir waren da schon eine ganz illustre Truppe.
Super.
Und Louis Spillmann war übrigens auch dabei, also mein Chef aus früheren Zeiten, der natürlich auch sofort, als ich dann anrief, klar mache ich mit und so, das war also auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir uns dann so langsam da immer weiterentwickelt und haben auch wirklich tolle Sachen miteinander gemacht und vor allen Dingen aber auch immer geschaut, was können wir denn der Branche Gutes tun oder wo liegen die Probleme? Im Moment ist ja ganz offensichtlich, wo das Problem liegt. Das ist ja gerade durch die Medien gegangen mit den Streaming-Erlösen. Aber das ist jetzt jetzt aufgefloppt von den Kollegen, die das jetzt gerade da publik gemacht haben. Aber wir haben das vor Jahren ja schon, wir sind da seit Jahren dran. Es ist eine schwierige Sache, es ist eine sehr komplexe Sache, aber das wäre dann vielleicht sogar ein separates Thema nochmal. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben.
Ich hatte ja mit Florian Brauch und Patrick Uginski auch schon 2 Gäste, die da ebenfalls Mitglied sind. Wir haben das auch immer kurz angerissen und es klingt ja auch sehr spannend und auch sehr, sehr schön, dass es diesen Verband auch gibt. Beide, ich glaube, beide habe ich auch gefragt, so wie ihr denn überhaupt als quasi in Anführungsstrichen organisierte Manager, sage ich mal, überhaupt so dieses Berufsbild, wenn man das so bezeichnen kann, Bandmanager wahrnimmt, weil es gibt ja auch total viel, ich sag mal, Wildwuchs oder Leute, die einfach irgendwas machen, weil so nennen kann sich ja erstmal jeder.
Ja,
das ist stimmt. Da so eure Wahrnehmung oder auch als Verband dann?
Also wir hatten von Anfang an den Wunsch, dass wir gesagt haben, Qualität vor Quantität. Und wir wollten eben auch schon Kollegen als Mitglied haben, die wissen, was sie tun. Und die vor allen Dingen, und deswegen haben wir das von Anfang an auch so gemacht, dem Gütesiegel sich verpflichten. Und dieses Gütesiegel haben wir lange ausgearbeitet. Das wird im Moment übrigens gerade wieder neu justiert. Es ist ja eine andere Zeit, man muss das ein bisschen neu gestalten. Und das war uns wichtig, dass man sich da eben committet, dass es eben Fair Play ist, dass man seriös ist und so weiter und so fort. Und dass man sich auch diesen Berufsstand des seriösen Künstlermanagers verpflichtet. Und wir haben eingeführt, dass jeder zwei Bürgen haben muss, die sozusagen dann auch in die Verantwortung gehen und sagen, wir kennen den Kollegen, der ist okay. Ja.
Okay.
Wir sind auch langsam gewachsen, wir wollten ja gar nicht schnell wachsen. Wir sind, glaube ich, heute 77 oder so, haben ja mal angefangen mit den berühmten 10 und dann war es eine ganze Zeit lang so 30, 40 und jetzt wachsen wir wieder. Warum? Weil natürlich auch die Nachfrage wächst. Mhm. Also die Leute sind natürlich auch froh und dankbar, gerade die nachfolgende Generation, dass sie ein bisschen Informationen bekommen. Und wir machen es ja immer sehr schlau, dass wir da viele Vorträge, Workshops, sehr viel Informationen geben. Und auch immer, es hat auch immer was mit Weiterbildung und mit weiteren Informationen zu tun. Und haben ja vor allen Dingen auch unser unfassbar wunderbares Seminar in Usedom, das im Übrigen im Februar jetzt wieder ist. Da sehen wir dann immer 2-3 Tage und mal abgesehen davon, dass es dann am zweiten Abend ein wunderbares Gala-Dinner gibt mit allen, wo der von Louis Billmann als Sommelier auserkorene Rotwein also wirklich köstlich ist und wir immer alle viel Spaß haben, gibt es da eben sehr, sehr gute Gespräche, sehr, sehr gute Gäste, super, sehr, sehr gute Referate und so weiter. Also das ist eine gute Kombi aus, wir haben Spaß, wir machen Eisstockschießen und albern rum und da wird auch morgens in der Ostsee angebadet.
Oh.
Also ich jetzt nicht so, aber die anderen machen das oder der eine oder andere. Und das ist immer so eine Kombination aus Freude, Spaß, auch ein Schlückchen lecker Wein natürlich und wunderbare Gespräche am Kamin eines wunderbaren Hotels und so kombinieren wir das Ganze.
Ja, klasse.
Und es gibt eben auch viele Einzelgespräche und ich glaube, das ist eine ganz tolle Einrichtung geworden.
Klingt wirklich gut. Mhm. Ja, also was ich so mitkriege, ist auch immer sehr positiv. Also gerade diese Fortbildungsmöglichkeiten, ich denke, die fehlen ja auch vielen oft so. Ne? Es gibt noch so ein Thema, das ich gerne anreißen würde, weil ich das sehr spannend finde, weil das, glaube ich, auch gut in die Zeit passt. Du tauchst ab und zu auch bei Tim Renner in einem Buch auf, in seinem dritten Buch. Das will ich gar nicht so viel anschneiden, aber ich finde, Tim Renner ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür in der Musikbranche, wie man so als Führungspersönlichkeit in die Öffentlichkeit gehen kann. Ganz bewusst sicherlich auch ganz bewusst in seinem Fall polarisieren. Es gibt ja genug andere Beispiele aus anderen Branchen von CEOs, die quasi damit so ihre Marke befeuern, ihr Produkt befeuern. Also manche sagen ja auch so, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich wollte das gar nicht so unbedingt, aber es hilft der ganzen Sache. Also Elon Musk ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, die ich oder die wir uns auch stellen, Musikmanager, Labels, wie auch immer. Während man früher so gefühlt eigentlich eher so der Schreibtischtäter im Hintergrund war und gesagt hat, hier Musiker, du gehst auf die Bühne, ist für uns dann halt auch eher die Frage jetzt gerade, ist das nicht auch was man gezielt einsetzen kann, gerade in Zeiten von Social Media, um damit gleichzeitig der Firma, dem Künstler auch gleichzeitig wieder etwas Gutes zu tun?
Wie meinst du das denn genau?
Also da würde ich zum Beispiel sagen, wenn du in so einer Position als Director A&R, wenn du jetzt in der heutigen Zeit zum Beispiel, hättest du vielleicht einen Instagram-Account, würdest da immer ordentlich zeigen, wo du gerade bist, mit wem du gerade zu tun hast und wen. Das würde der dann ein sehr dynamisches, gutes Bild ausstrahlen auf dich, auf die Marke, auf das Label sozusagen und würde dir unter Umständen vielleicht ja auch helfen, dann gewisse Künstler zu sein. Solche Geschichten. Also sozusagen Werbung für die eigene Person, für die eigene Firma zu machen und eben nicht nur für den Künstler.
Also das ist eine strategische Frage, ja. Wenn man sagt, das ist eine Firma und wir müssen uns als Firma auch mal positionieren und wir müssen überlegen, wie können wir, weil wir haben viele tolle Sachen gemacht mit unseren Künstlern, wie können wir auch mal sozusagen sagen, was ist toll an unserer Firma? Ja, ein wunderbares Coaching-Thema im Übrigen. Also das kann man natürlich machen, indem man einfach ganz sachlich und strukturiert überlegt, wir müssen uns selber mehr in den Vordergrund stellen. Das ist sogar, glaube ich, nötig, dass man das heute tut. Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, du hattest jetzt aber gerade auch ein paar Namen angesprochen, die ja eher in die andere Richtung gehen. Also wenn man das jetzt, ne, also so, das kann auch jeder machen, wie er will. Ich finde Tim toll und ich finde auch den Tombone großartig. Das sind ja auch alles so Leute, die auch querdenken und die auch so. Aber ja, sagen wir mal, die Offensive, wie Tim sich selber vermarktet, wäre jetzt nicht meine. Das kann er machen und das ist ja auch alles schön und toll und wunderbar. Das ist sein Ding, das passt zu ihm, das ist authentisch. So. Ja, aber wenn man über Firmen redet, wie kann man eine Firma positionieren und sozusagen mal präsentieren, welche positiven Eigenschaften dieses Label hat und das sozusagen hervorstellen und auch die Seriosität der Firma und die besondere Arbeitsweise der Firma, dann ist das nötig, weil die Anzahl der Labels wird ja auch nicht weniger. Genau. Und man muss natürlich gucken, dass man sich auch entsprechend positioniert und daraufhin auch wieder Künstler vorbeikommen und sagen, Mensch, könnte ich mit euch mal sprechen? Ich finde euer Portfolio, die Art, wie ihr euch präsentiert im Außen, interessant, spannend und das passt zu mir. Ja. Ja? Und natürlich, das ist ganz wichtig heutzutage.
Ja, denke ich auch, weil oft, auch gerade Plattenfirmen werden ja eher so als anonymer, schwarzer Bürokasten, sage ich jetzt mal, wahrgenommen. Und da ist es sicherlich auch dann ein Vorteil, wenn man einfach zeigt, ey, wir sind offen, so sehen wir aus und wir sind auch nett so und können was.
Wir sind auch nett, ist gut.
Ja, genau. Na, ne?
Also da ist ja die Musikwoche auch immer noch immer noch ein ganz gutes Forum. Ich habe jetzt gerade eine ganz interessante Interviewgeschichte wieder gesehen, habe ich zumindest durchgelesen. Lese ja auch nicht mehr alles von der Crow-Firma.
Chimperator.
Wie die angefangen haben, dass die drei Jungs immer noch zusammen sind, wie sich das entwickelt hat, wie die sich weiterentwickelt haben. Hochspannende Geschichte. Ganz toll, sehr sympathisch.
Du bist ein bisschen abgedriftet. Ich wollte nochmal deine Karriere weiter betrachten. Du hast dich selbstständig gemacht. Und dann später mit einem Geschäftspartner dich zusammengetan und Roger Cicero entdeckt. Da ist dann, das ist auch eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wie ich dann entdeckt habe, weil der war ja nicht immer groß. So, und wenn ich das richtig sehe, habt ihr den entdeckt und zusammen so ein, dieses ganze Konzept Big Band Sound, deutsche Texte quasi mit ihm erarbeitet. Kannst du da vielleicht einmal, das ist bestimmt ein Thema für einen alleinigen Podcast, aber kannst du das vielleicht nochmal so kurz umreißen?
Ja, kurz ist immer schwierig bei dem Thema. Also, das ist so. Also ich habe verschiedene Künstler gemanagt und habe mich zusammengetan mit Freddy de Waal. Wir haben dann diese Firma, mit dem ich früher auch schon mal zusammengearbeitet hatte. Wir haben dann die Firma zusammen gegründet. Und es war ein Zufall, dass ich Roger kennenlernte, weil er Special Guest war in einem Konzert von Joja Wendt, mit dem ich damals noch gearbeitet habe. Und der trat da auf und der Joja sagte noch, da kommt noch ein Sänger, nicht, dass du irritiert bist, das habe ich jetzt noch mal kurz da irgendwie. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, mal gucken, was das jetzt wieder wird. Und dann kam also Roger auf die Bühne und sang. Und ich sitze da und denke, das kann alles nicht wahr sein. Und war total geflasht und fand den unfassbar toll. Von der Stimme her, von der Art, wie er intoniert hat, wie er da so. Und dann bin ich hinter der Bühne kurz zu ihm und habe gesagt, sag mal, Roger, wir kennen uns noch nicht. Wenn du ein professionelles Management mal willst, wieso bist du noch kein Star, dann melde dich. Hier ist meine Visitenkarte. Ich kann das überhaupt nicht glauben. Und dann lachte der und sagt, ja, das habe ich schon mal gehört. So.
Ich wollte es gerade sagen.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache jetzt hier keinen Spaß, ich meine das ernst, mach das, melde dich. Und dann hat er sich 3 Monate nicht gemeldet, hat er schon wieder vergessen. Und dann irgendwann rief er an. Und dann hatte ich seit also eigentlich seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, dieses Konzept in der Schublade liegen,
okay.
Das kannte Freddy auch, so ein Big Band Sound mal zu machen mit deutschen Texten. Mhm. Und da haben wir uns dann auch ganz lange mit beschäftigt, also um das jetzt ein bisschen abzukürzen. Mhm. Wir haben diese Idee Roger präsentiert. Er war am Anfang irritiert und sagte Deutsch, ich und Deutsch, weil er nur Englisch gesungen hat.
Er war, glaube ich, eigentlich Englisch und hat Jazz gemacht.
Er hat ganz viel Jazz, er hat mit der Soul Lounge gearbeitet, er hat mit After Hours gearbeitet, mit Julia Hülsmann. Er hat tolle Sachen gemacht, war aber eigentlich als Sänger gebucht.
Okay.
Ja, Punkt. So. Aber immer Englisch, Englisch.
Okay.
Und hatte ja schon hatte unfassbar viel Live-Erfahrung, was natürlich großartig war. War aber auch schon, wie alt war Roger? 34 Jahre alt, als wir ihn kennenlernen. Und und dann war er so ein bisschen irritiert, Deutsch. Und dann hat er gesagt, du, lass uns mal probieren, weil wir müssen ja, wenn wir was machen gerade mit dir, weil du in der Branche ja auch durchaus bekannt bist. Viele kannten ihn ja, aber da hatte eben nie einer irgendwie eine vernünftige Idee. Und wir müssen was machen, was es noch nicht gibt im deutschen Markt, was speziell ist und so. Und so kam das dann. Und dann haben wir überlegt, wer kann das jetzt machen. Ich hatte mit Frank Ramon, den habe ich schon mal zu Udo Lindenberg für eine Produktion dazu geholt. Der hatte gerade seine Erfolge mit der Annette Louisanne, da fand ich Texte ganz gut und habe dann Frank angerufen und der hat dann Matthias, so haben wir dann langsam mal angefangen.
Okay.
Und das so. Ja. Und so kam das dann und dann hatten wir auch eine erste, ich glaube wir hatten sogar ein Demo-Budget von Warner bekommen, weil die Idee gut fanden und dann haben wir aber trotzdem, ich meine, wir hatten die Big Band, Roger hatte ja dann diese Big Band, mit der hat er auch schon mal irgendwie gearbeitet. Und hatte dann auch mit dem Lutz Krajenski einen hervorragenden Arrangeur. Also das fügte sich dann so. Manchmal im Leben ist es so, dass sich das alles so fügt, dass man merkt, da wird was raus, das funktioniert. Das ist, die Türen gehen auf und nicht zu. Und so war das bei Roger. Mhm. Und dann hatten wir das große Glück. Es wollte natürlich dann keiner. Wir haben das überall angeboten.
Was heißt natürlich?
Naja, das ist in dem Fall schon natürlich, weil ich, also es ist neu.
Mhm.
Es ist neu, ja, also in so einer, dann war es eine Größenordnung, die ja, also so ein Thema geht nur über Fernsehwerbung,
ja.
Da gibt es nichts anderes.
Hm.
Und da kann man nicht sagen, wir machen das jetzt mal mit Radio und warten mal ab, ob das jemand entdeckt und so.
Also das war auch klar schon.
Ja, also das, wenn man das richtig platziert, war früher oder später, unser Plan war eigentlich, wir wollten die über die Dörfer schicken, wir wollten, dass die spielen, dass sich das entwickelt.
Ja.
Weil wir haben ja damit jetzt nicht rechnen können. Wir wussten, Fernsehwerbung ist eine Mio. Ja, also das kostet ja richtig Geld. Und nichtsdestoweniger wurde es halt immer besser und immer spannender. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen doch da. Und dann wollte das eben kein Major. Es ging ja nur um Major.
Ja.
Es ging ja in diesem Fall nicht anders. Wir hatten ja keine, wir haben ja schon da, also wir haben ja alles das erstmal so selber auf die Beine gestellt, auch finanziell und so weiter. Und dann war es einfach so, dass wir das große Glück hatten mit Starwatch. Also das war ein großes Glück, dass der Markus Hartmann dann damals von Warner da zu Sat.1 ging und dass sie dieses Fernsehlabel gestartet haben. Und die jetzt natürlich, die hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur ein Single-Thema, irgendein Thema brauchten, das ein bisschen außergewöhnlich ist. Und das passte natürlich. Die brauchten sowas, wie wir da anboten. Und wir brauchten die, also das passte. Und dann war es ja, wie es immer im Leben ist, dann wollten plötzlich alle Plattenfirmen das Thema, alle.
Okay,
ja. Was natürlich, und das sage ich auch immer wieder gerne, uns in eine wunderbare Verhandlerposition gebracht hat und das daraufhin auch immer spannender wurde. Aber das war eben der Anfang. Und dann kam, am Anfang gab es auch noch nicht Zieh die Schuhe aus, da gab es andere Titel, man musste sich ja erstmal einrufen. Es gab auch Songs, wo wir gesagt haben, der passt nicht. Es gab auch Texte, wo wir Kritik geübt hatten, wo das nicht richtig passte. Roger musste sich da ja auch erst reinfinden. Und also das war natürlich, das erzählt man jetzt kurz, aber das war natürlich ein langer Prozess.
Ja.
Und und dann ging es aber weiter, weil das Spannende ist ja immer, natürlich, wie hat sich das entwickelt? Und Roger war einfach ein Ausnahmesänger.
Ja.
Also ich kenne wirklich keinen, der besser ist. Ja. Also das sage ich so. Und ich meine das auch so. Und ich habe mich von Anfang an, also ich konnte es gar nicht glauben. Und er hat ja dann aber auch weitergearbeitet und war eben einfach unfassbar konzentriert. Roger musste ja alle Jobs absagen. Ich habe gesagt, Roger, wenn wir zusammenarbeiten, du sagst jetzt alles ab. Du machst nichts mehr. Nicht mehr tingeln, nicht mehr irgendwo auftreten als Special Guest. All das, was ja viele aus meiner Sicht immer noch verkehrt machen.
Mhm.
Du machst nichts mehr und wir werden auch eine Lösung finden. Ich weiß, dass du deine Miete bezahlen musst, das ist mir bekannt. Ja. Aber mach das, konzentrier dich nur, lass uns gemeinsam und zwischen uns drei, Und das war eben das Spannende und auch das Erfolgsgeheimnis wahrscheinlich, darf kein Blatt Papier passen. Also nur wir reden. Du redest mit sonst niemand anders so. Und das war natürlich im Außen nicht so, weil natürlich musste er, wir haben ja auch ein Meeting, aber die Entscheidungen wurden nur hinter verschlossener Tür getroffen.
Wahnsinn.
Und auch da waren dann auch so Dinge, ja, wir müssen also jetzt gucken, wann wir das veröffentlichen und jetzt ist erstmal die EM und dann müssen wir das. Und da haben wir gesagt, wir können das jetzt noch 5 Stunden weiter diskutieren. Wir veröffentlichen genau während der WM. Genau das tun wir jetzt. Weil viele Frauen gucken kein Fußball, ist ein Frauenthema. Und natürlich war da noch was ganz Tolles, weil natürlich Fläche war für gute TV-Spots. Weil die ganzen Markenartikler ja andere Sachen zu tun hatten. Also insofern war das eine wunderbare, und dann gab es Diskussionen und da haben wir aber, wir konnten uns ja immer durchsetzen, weil wir einfach in der Position waren, uns da durchzusetzen.
Ja.
Und wir haben ganz viele Dinge gegen den Willen der Plattenfirma entschieden und wir haben es immer genau antizyklisch gemacht. Und das Geheimnis ist ja nicht nur, wie startet man so ein Projekt und dann muss man die richtigen Partner finden und es gehört auch immer eine Riesenportion Glück dazu, aber wie geht es denn dann weiter? Eine Karriere ist ja damit nicht getan, dass man sie die Schuhe aus in die Charts bringt, sondern es ging dann darum, wie kann man diesen Künstler weiter auch weiterentwickeln. Und das war halt so ein unfassbar spannendes Thema. Und wir haben ganz viele Zwischenschritte tun müssen, um einfach diese Karriere am Leben zu halten. Und vielleicht noch eins an dieser Stelle. Wir haben ja diese 3 Platten dann in diesem Team Ramon Hass gemacht. Das wurde aber schon nach dem ersten Album ein bisschen schwieriger, wie das ja öfter mal so ist in Kooperationen, weil man dann nicht immer unbedingt rund um die Uhr einer Meinung war. Nichtsdestoweniger gab es dann eben auch den Cut. Und dann haben wir natürlich Dinge getan, die anders waren. Und da wurden wir ganz oft dafür kritisiert. Auch Roger, ja, hätte man lieber wieder. Und dann wäre das, alle Alben waren mindestens Gold. Es war alles, ich habe mir da Kritik und Sachen anhören müssen, wo ich gesagt habe, liebe Leute, es ist ein Cut von Wie komme ich raus aus der Boutique ohne Krieg, von so einem Text, um einen zu zitieren, den ich auch ein bisschen grenzwertig fand, sagen wir mal, in diesem Moment oder diese etwas Hallo Einsamkeit, also eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Thematik, ja, also das war schon mutig und das war extrem mutig auch von Roger, um das mal so zu sagen, ja, also letztendlich ist er derjenige, der es ja auch macht und der es auch dann machen muss und insofern das war genau die richtige Entscheidung, wir haben da böse für anstecken müssen damals und zum Schluss, was war das Ergebnis, wir waren weit über Gold natürlich wieder, in diesem Moment ist einer seiner stärksten Titel. Und danach kam ja das nächste Album, das war ja dann noch krasser. Da wollte ich ja immer, dass er zu Richard David Precht in die Philosophie-Sendungen geht, wo die mich alle komplett für verrückt erklärt haben. Ich fand aber, das ist Zeit. Ja. Und Roger fand das auch. Und Roger und ich haben sowieso immer in eine Richtung gedacht. Und insofern, also man hätte da noch viel mehr und man so. Und das war halt einfach eine unheimlich schöne Geschichte, weil er sich so weiterentwickelt hat, weil er immer neue Themen hatte, weil er immer selbstbewusster wurde, weil er musikalisch immer mehr mitgeschrieben hat, mitgetextet hat, seinen eigenen Horizont erweitert hat. Er hat aber auch extrem hart an sich gearbeitet, das muss man auch mal sagen. Aber so war er eben und er hat das geliebt. Ja. Und insofern war das eine ganz tolle Sache. Und ich bin heute noch extrem dankbar, dass wir die Sinatra-Platte noch machen durften. Auch dafür habe ich böse Kritik einstecken müssen.
Okay.
Aber das war ein Seelenwunsch von ihm, das wollte er immer und die Kunst war da aber eben auch, dass es keine Sinatra-Kopie, da gibt es ja viele, die das machen und auch gut können, aber er wollte seine eigene Interpretation von diesem Repertoire hinkriegen und das war ein ganz harter Kampf mit ganz viel, da wurde viel gecoacht und da mussten wir uns ganz, ganz, ganz viel Zeit für nehmen, die wir ehrlich gesagt gar nicht so hatten, weil da schon wieder Termine irgendwie anstanden. Aber er hat es ja dann mit Bravour hinbekommen. Und dann natürlich seine andere Herzensgeschichte war die Jazz Experience. Also das war auch für mich, da habe ich wie oft ehrlich gesagt mit Tränen mit dem Publikum gesessen. Also das war für mich, schöner ging das nicht. Auch nicht nur Roger, sondern auch seine Musiker, ja. Ne, der AW, der Mike und der Matthias. Also das war unfassbar, unfassbar toll. Ne? So seelenberührend, also ganz toll. Und das haben wir ja auch noch alles irgendwie hinbekommen. Und Dieses Album, da war ich schon, das war auch da so eine crazy Idee, habe ich schon zur Sony gesagt, aber bei Sony inzwischen, wir machen jetzt die Jazz Experience, aber nicht bei euch. Bitte? Haben wir nicht einen Exklusivvertrag? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann habe ich gesagt, das mag sein, aber wir machen es trotzdem. Ne? Und dann haben wir eben, sind wir dann, es hat schon später alles ein bisschen anders gefügt, aber wir sind dann zu diesem Label Wave Music, die einfach mich immer so begeistert haben, weil die erstens mal super tolle, so chilling Kopplungen machen, die ich schon immer ganz großartig fand. Und eben sehr liebevolle Produktmanagementarbeit, so ein bisschen so, wie wir das früher zu Phonogrammzeiten gemacht haben. Die haben sich Mühe gegeben und da wurde wirklich bis hinter das Komma. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dieser Perle, für mich war das ja so ein Heiligtum, diese Jazz Experience, die ja sowieso, also nicht viele Leute konnten das verstehen, weil das eben nicht kommerziell so erfolgreich war. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite an dieser Stelle kurz erwähnt, dass Roger ja überhaupt den Jazz, dass er ja viel dafür getan hat, dass Jazz in Deutschland überhaupt im Mainstream angekommen ist. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Jazz Experience, the Roger Zizzo Jazz Experience, eben bei diesem Weghaben von der Sony, dass das anders gehandelt wird und nicht so Mainstream, sondern anders. Und natürlich habe ich es dann auch hinbekommen, wie meistens. Und irgendwann ist aber das ganze Label dann auch im Vertrieb zu Sony gewechselt. Das war dann Zufall, dass das so passiert ist. Also es ist jetzt alles in einer Hand und es ist auch gut so. Aber es war mir eben wichtig, dass man das wirklich auseinanderhält. Und das ist dann auch ganz gut gelungen. Und Sinatra ist ja auch weit über Gold. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, dass er das eben noch machen konnte in seinem letzten Lebensjahr. Und wir, also ich meine, das ist jetzt gestorben, ist jetzt bald 4 Jahre her. Das war natürlich, das hat mir die Füße weggehauen, das muss ich auch so sagen. Also das war ganz schlimm. Der Freddy rief an, ich war gerade auf Mallorca und bin ich gleich zurückgekommen. Wir haben ihn auch noch begleitet und waren auch bis zum Schluss bei ihm. Also das war schon, das war mit das Härteste. Also jetzt mal abgesehen von privaten Geschichten. Mhm. Ne? Und wir waren ja wirklich sehr eng. Das war unfassbar traurig und er fehlt mir bis heute. Mhm. So kann ich das sagen.
Ja. Mhm. Was für eine krasse Geschichte. Ne? Mhm. Du arbeitest jetzt seit einigen Jahren als Coach, Consulting. Machst das, oder Consultant, und machst das für Kreative, für Künstler, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so Business-Aspekt, also wirtschaftlich dann. Was war denn für dich so der Auslöser, das auch nochmal anzugehen?
Ja, also ich, ist auch kein Geheimnis, dass ich jetzt keine 35 mehr bin. Also ich, Roger starb und 2 Tage später wurde ich 60 Jahre alt. Ja? Und eine Frau mit 60 in dieser Branche ist eigentlich nicht existent, wenn ich das mal. Also eigentlich hat sich das Ganze wiederholt. Da stand ich wieder da und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Ja. Also Männer können bis 70, 80, könnte Manager-Kollegen Namen nennen, problemlos ihre Jobs noch machen. Also bei Frauen wird es dann schon ein bisschen schwierig. Ich hatte mit dieser Coaching-Ausbildung vorher schon angefangen. Ja, Roger fand das, weil ich ja mit ihm sowieso ganz viel in diesem Bereich gearbeitet habe. Und Roger hatte auch immer mal wieder einen Prof, also einen, bereits einen anderen Coach dazu gebucht, ne, und auch mich selber mal coachen lassen. Und habe also diese, und hab dann sozusagen so mein Gerüst aus dieser Trauerphase raus, habe diese Ausbildung dann weitergemacht. Das war dann zwar sehr schwer, aber ich habe es eben gemacht. Und habe das aber haben wollen, ich hätte es ja gar nicht machen müssen, es hätte auch so irgendwie da, aber ich wollte, wenn ich was mache, mache ich es halt immer so ein bisschen, ne, gründlich, und wollte gerne einfach auch die offizielle Qualifikation und auch die Tools haben, die man durchaus auch gut gebrauchen kann. Ja. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich mache auch nach wie vor Fortbildung. Es macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und ja, ich arbeite mit etablierten Künstlern. Es ist einfach eine Vereinbarung, dass, also die meisten wollen nicht, dass man darüber redet. Das ist so. Muss ja auch nicht. So.
Ist ja in Ordnung.
Also es sind Künstler, die sagen, ich stehe jetzt hier an meiner Karriere, an meiner, ne, würde jetzt, weiß nicht so genau, wie es jetzt weitergehen soll und so. Braucht einfach mal jemand, der ein bisschen anders denkt, der eben genau mal da hinschaut und sagt, denk mal andersrum, mach's mal genau anders, als du es machen wolltest, oder versuch mal. Ja. Und dann gibt es eben natürlich auch, und das ist auch immer meine Leidenschaft, Newcomer, also ganz neue, junge Künstler, die jetzt nicht richtig wissen, oder auch welche, die schon, die sich da schon ganz tolle Sachen so aufgebaut haben, die aber jetzt so die nächste Ebene erreichen wollen. Ne? Und das ist halt für mich immer ganz wunderbar und es macht mir eine Mörderfreude, weil ich meine ganze Erfahrung da rein donnern kann Und auch natürlich, das ist, glaube ich, würde ich früher das so nicht sagen können, aber ich glaube, ich habe eine große Empathie für Menschen. Also ich kann mich da richtig reinfühlen. Hm. Und das ist ganz gut. Und wenn ich in diesem Flow bin, dann kann ich das eben gut. Und dann ist das auch leicht, miteinander die nächsten Schritte zu finden. Und das macht eben auch Spaß. Und und ich mache das auch, habe auch ein, zwei Firmen mit. Also ich habe im Moment aktuell ganz zwei kleine Labels, mit denen ich auch arbeite, die einfach sagen, wir stehen da und wie geht denn das jetzt? Und guck doch mal da drauf und was machen wir denn vielleicht verkehrt oder was kann man verbessern, optimieren und so weiter. Also, und ich bin da total offen. Ich habe auch mit einer Malerin zu tun, ne? Das ist auch ein ganz anderer Bereich. Deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen unter dem Aspekt der Kreativen. Im Grunde kann man dieses Coaching, wenn man diese Sache beherrscht, mit jedem machen. Ja, ich kann, also das ist gar nicht, weil das ist ja vom Prinzip her immer das Gleiche, aber durch meine extreme Erfahrung in der Branche und durch, weil da ja auch in diesem Bereich Spezialisierung schlau ist einfach, passt das, diese Kombination, und das macht mir ja auch Spaß, weil ich, wie gesagt, eine Menge weitergeben kann und zeitgleich noch eine Dozentin an der Makromedia und dann ist da nochmal was und da soll ich einen Vortrag halten. Also meinetwegen, ich bin jetzt auch da wieder, wir machen einen großen Film noch über Rogers Leben und seinem Vater, da bin ich auch als Beraterin dabei. Also es gibt immer irgendwelche Themen und ich freue mich über alles und ich bin auch total offen und neugierig und will überhaupt nicht aufhören. Ja, Wahnsinn. Also das ist einfach so, Wahnsinn. Weil ich einfach nur so viel Lust habe und mir das so viel Freude macht. Es ist aber vielleicht das noch, als das passiert ist mit Roger, ich kann das einfach mal erzählen. Ich weiß es nicht, 35 Kollegen aus dem Business, männliche Kollegen zum Essen eingeladen, weil ich ja nicht wusste, wie es weitergehen soll. Also ich habe dann einfach gedacht, ich brauche einen Job, ich muss irgendwas machen, weil Roger, Und ich war dann auch ziemlich verzweifelt am Anfang und hatte auch, wie das dann halt so ist, zwar nicht begründet, aber irgendwie hat doch Angst, wie geht mein Leben weiter? Und habe wirklich mit so vielen Leuten Gespräche geführt. Also ich habe keine Unterstützung bekommen, das kann ich, glaube ich, mal so sagen.
Ja. Okay, krass.
Auch von Leuten, wo ich dachte, sag mal, ich habe doch dir auch immer geholfen. Ey, habe ich da irgendwas verwechselt? Also das war dann schon, das war anders als bei der Popcom damals, als ich mich frisch selbstständig machte. Das hat wehgetan. Also das muss ich mal so sagen. Das fand ich dann schon, ich habe mir dann wirklich sehr bemüht. Und ich sag mal, dass ich jetzt keine Geschäftsführerposition angeboten bekomme mit 60 als Frau sowieso nicht, ist ja noch, da habe ich auch nicht mit gerechnet, aber dass man sagt, Mensch, du hast so viel Erfahrung, du hast so viel Know-how, du hast so viel gemacht in deinem Leben und auch erfolgreich, projektbezogen oder irgendwas. Ja, ja. Also da ist nichts passiert und deswegen war das ganz gut, dass ich da in dieser Richtung jetzt arbeiten kann und jetzt ist auch alles wieder fein. Ich habe das auch wieder alleine hingekriegt. Ich bin auch froh, wie das jetzt läuft und bin da auch sehr dankbar für. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, das war schon durchaus schmerzhaft.
Glaube ich. Ja. Krass. Wenn du dir die Musikbranche denn jetzt so anschaust, wie sie gerade ist, man merkt ja, du bist durchaus auch Querdenkerin, beschäftigst dich mit Themen und du guckst so ein bisschen in die Zukunft. Siehst du da Themen, wo du glaubst, die werden in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, die haben aber noch nicht viele Leute so auf dem Zettel?
Naja, also einmal wissen wir nicht genau, was alles an technischen Revolutionen noch passiert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie entwickelt sich das alles weiter? Mhm. Wenn ich jetzt mir angucke, die Entwicklung von TikTok und solche Sachen, also das finde ich, muss man alles mal abwarten.
Aber das guckst du dir da auch wirklich an?
Ich gucke mir das an. Ja, ja, also sagen wir es mal so, natürlich bin ich jetzt nicht jeden Tag bei Instagram unterwegs oder so und habe auch kein Instagram, bin ich nicht angemeldet, Facebook halt, aber guck dann ab und zu mal rein. Ich habe ja Gott sei Dank eine Kollegin hier, die ist in den 30ern. Das ist eine ganz gute Kombination. Ich beschäftige mich aber mit Dingen, gucke mir das an und beschäftige mich auch, bin auch viel auf YouTube und so weiter. Das schon. Lese viel, informiere mich und so weiter. Das Hauptthema sind die Erlöse aus dem Streaming. Also das ist
jetzt für mich,
das ist nicht jetzt gerade, sondern das war ja von Anfang an so. Also wir haben es ja immer gesagt als Imuk, dass es einfach so nicht sein kann. Jetzt muss man das, aber es ist auch wieder, wie immer im Leben oder im heutigen Leben, nichts schwarz-weiß. Mhm. Also natürlich haben wir das versucht, aber manchmal scheitert es ja schon daran, dass es, Roger war übrigens auch jemand, der sofort da eine Haltung hatte, der sich sofort auch vor den Kahn hätte spannen lassen und so weiter. Aber um das auf den Punkt zu bringen, es war auch der Einzige. Ja?
Okay.
Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, man muss, wenn man sowas tut, auch Leute haben, die ein bisschen Macht haben. Das kann man nicht, wenn man mit einem Newcomer arbeitet. Mhm. Und die dann auch mal nicht Angst haben, oh Gott, was passiert mit mir? Sondern die auch mal eine Haltung haben und die auch mal sagen, also wir müssen das jetzt mal gemeinsam durchstehen. Mhm. Oder man muss so viel Lobbyarbeit erstmal machen, dass man so einen großen Kreis von Leuten und dass es eben keinen Schaden nehmen kann. Ja? Das sind ja ganz viele Ängste und dann gibt es da einen Grund und da einen Grund und dann gibt es die dollsten Ausreden. Also wenn man sowas tut, deswegen machen die das ja auch nicht öffentlich, ne? Die Truppe von Leuten da, ein paar kennt man aufgrund der Künstlernamen. Aber nicht alle wollen da genannt werden. Und Also Tatsache ist, dass man das, also wenn man, was jetzt noch keiner gemacht hat, heute ist wieder ein Artikel im Spiegel gewesen, ist mal auszurechnen, wie viel Geld den Leuten davon, also wenn man darüber nur nachdenkt, ist das ja unerträglich.
Ja.
Und wenn man weiß, ich meine, wer verdient das Geld und wer lacht sich kaputt, ist natürlich der Hip-Hop-Bereich, das ist ja klar. Die machen das auch viel schlauer als alle anderen. Die haben mal mit diesen Boxen angefangen, was natürlich, ich lache mich da seit Jahren tot. Also das ist natürlich der super schlaue Gedanke gewesen. Und natürlich gibt es diese Bots und natürlich gibt es Firmen, dass man das kaufen kann. Und das ganze System ist von Anfang an verkorkst gewesen, von Anfang an. Und das hätte die Industrie, die allerdings, muss man auch sagen, ja kurz davor war, dass man ja schon gedacht hat, die machen es nicht mehr lang. Ja?
Ja.
Die war natürlich schlau, die sind ja alle nicht doof da. Ja? Und die haben natürlich die Gunst der Stunde genutzt und haben natürlich jetzt erstmal dagegen sich nicht gewehrt. Warum denn auch? Weil sie verdienen ja am meisten dran. Also so ist es halt. Und gut, dann muss man aber auch sagen, wenn man einen marktadäquaten, also einen erfolgreichen Künstler hat, dann kann man natürlich anders Verträge gestalten, als wenn man mit einem Newcomer da ankommt. Das ist auch klar. So. Was passiert? Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ne? Riesenproblem, das weiß die Industrie. Ja? Und ich bin jetzt mal gespannt. Wir finden das gut. Wir finden es schade, dass diese Initiative sich nicht, das sind alles Leute, die bei uns nicht rein wollten, weil die so einen Verband belächeln, ja, um das auch mal so zu sagen. Aber gut, das kann ja auch jeder machen, wie er will. Aber es gibt, so einfach ist das nicht. Also man muss, wir haben ja versucht, einen Dachverband zu gründen. Da gibt es vom Gesetzgeber eine Vorgehensweise, die eben einfach gültig ist. Und das geht okay, nicht ja. So, wie die das jetzt machen. Ja? Und da sind ja auch Anwälte dran und so. Also was wir ein bisschen schade finden, ist, dass man das nicht gemeinsam gemacht hat. Wir haben es ja jetzt wieder angeboten, haben gesagt, wir reichen euch die Hand, also wir stehen zur Verfügung. Wir haben das ganze Prozedere ja auch schon hinter uns, nur wir sind nicht wahnsinnig weit gekommen aus der vorhin genannten Problematik.
Okay.
Also ich würde mir wünschen, dass man da mal die ganzen Egos mal irgendwie in die Schublade packt und einfach sagt, liebe Leute, es geht hier jetzt um die Zukunft vor allen Dingen der nicht so erfolgreichen Künstler oder von denen, die es noch werden wollen und die es auch noch werden können. Aber wir machen uns ja die ganze Musik Vielfalt kaputt, wenn es so weitergeht. Ja, das ist eine Katastrophe. Und das ist für mich mit Abstand das wichtigste Thema. Ansonsten, es wird sich weiter diversifizieren, es wird sich weiter, immer mehr wird man vielleicht auch mal wieder überlegen, ob man aus dem ganzen ganzen Social-Media-Kram sich wieder ein bisschen zurückzieht. Ich persönlich denke manchmal, es wäre nicht verkehrt. Und vielleicht auch sich wieder mehr auf Homepage, also auf eigene Tools so besinnt. Also genau, wie wir vorhin schon gesagt haben, deine Band Marathonmann, bei dem Beispiel zu bleiben, dass man einfach sagt, da gibt es eine Homepage und von da aus sortiert sich die Welt. Ja? Und nicht Facebook, Instagram, TikTok, wie sie alle heißen. Mhm. So. Also wär zumindest ein Gedanke. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Geschichten. Ich persönlich bin kein Facebook-Freund, auch wenn ich mich da geschäftlich tummel. Das ist halt so. Aber ich finde, es ist ja, also wir müssen ja nicht darüber reden, was da abgeht im Netz. Ne? Das ist unerträglich aus meiner Sicht. Und auch schade. Und ich würde mir wünschen, dass sich da wieder das Ganze ein bisschen beruhigt und dass man wieder seriöser wird und sachlicher.
Hm.
Ne? Okay. Und ohne diese ganzen Ausfälle.
Ja, das wäre ganz generell wünschenswert. Ne?
Ja.
Nochmal so zum Abschluss. Du sagst, du guckst dich schon viel um, aber Gibt es so Leseempfehlungen? Wie bildest du dich so weiter? Oder Hörempfehlungen? Was sind so Sachen, wo du sagst, ja, also das muss man eigentlich wissen oder lesen?
Naja, ich bilde mich halt sehr, sehr viel weiter im Coaching-Bereich. Mhm. Ne? Also ich bin da auf verschiedenen Seiten und bin auch in engem Austausch mit den Leuten, wo ich die Ausbildung gemacht habe, und lese da viel und suche mir da entsprechend meine ganzen Informationen. Überhaupt Selbstentwicklung.
Okay.
Mir geht es jetzt heute einfach auch darum, dass ich mit mir zufrieden bin. Das ist einfach so. Ja. Es wäre auch schlimm, wenn es so nicht wäre.
Ja.
Und dass ich einfach sage, das ist das, was jetzt für mich zählt. Und ich kenne meine Leidenschaften und höre auch immer noch viel und gerne Musik. Ich interessiere mich auch für neue Sachen. Also ich versuche, neugierig zu bleiben. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis. Auf der anderen Seite, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders machen soll. Also ich will nicht zum Couch-Potato werden. Ja, ich will weiter in die Welt und weiter Dinge tun und Spaß haben und tolle Musik entdecken.
Super. Schönes Schlusswort eigentlich, finde ich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sind ein bisschen über die Stunde gekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese vielen Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ich weiß nicht, wenn jemand Bedarf hat, Hilfe sucht, kann er sich, denke ich, bei dir melden, oder?
Immer gerne.
Ja,
ich habe eine ganz simple Homepage und da unter meinem Namen findet man mich. Kein Problem.
Alles klar. Dann noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.
Ich danke dir. Tschüss.
Ja, das war der Podcast mit Karin Heinrich. Vielen Dank fürs Durchhören. Er war heute ein bisschen länger, aber wie ich, ja, ich kann mich da nur wiederholen, finde, eine total beeindruckende Geschichte und beeindruckende Frau. Wir haben vorher und nachher auch noch viel gesprochen und es kam die Idee auf, vielleicht nochmal einen zweiten Podcast zu machen zum Thema Künstler, Aufbau, Strategien, Inhalte, so in die Richtung gehen. Mal gucken, wann und ob es dazu kommt. Wir schauen. Ansonsten kann ich nochmal auf die nächsten Folgen verweisen. Ich habe gesprochen mit Euse Ronsberger, dem Gründer von Antlitz Records. Der war ja auch Thema hier öfter schon im Podcast, zum Beispiel mit Robert Ehrenbrand. Er ist ja auch gleichzeitig der Manager von Boys That's Fire. Ich habe außerdem noch gesprochen mit David Strempel von Cortex Records aus Berlin. Dann werde ich noch sprechen mit dem Sänger von Itchy über seine eigene Band sowie eigenes Label, DIY-Ansatz und so weiter. Und es werden noch viele weitere illustre Gäste, denke ich, kommen. Die Liste ist lang. Hinterlasst gerne Feedback zu diesen Gästen oder auch zu Wünschen, Gästenwünschen oder Contentwünschen. Die versuche ich dann auch gerne zu erfüllen. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ich bedanke mich herzlich fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Und wer bislang noch keine Bewertung abgegeben hat auf allen gängigen Portalen, vor allen Dingen iTunes, der kann das gerne machen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein paar schöne Tage und macht's gut. Ciao.